Ja, eigentlich ist diese Ausstellung für Rainer Rother überfällig, finde ich jedenfalls. Der Medien- und vor allem Filmwissenschaftler Rainer Rother erhält bei der Berlinale, bei der 75. Ausgabe der Filmfestspiele Berlin, die Berlinale Kamera. Damit werden seit fast 40 Jahren Persönlichkeiten ausgezeichnet, die der Berlinale zum einen eng verbunden sind und die zum anderen aber besonders wichtig waren für das Filmschaffen generell. Und das trifft auf Rainer Rother nun wirklich zu. Ich will hier jetzt nur mal ein paar Eckdaten nennen. Langjähriger Leiter der Kinemathek des Deutschen Historischen Museums und des Zeughauskinos, seit fast 20 Jahren Direktor der Deutschen Kinemathek und der Berlinale Retrospektive, heißt, Rainer Rother haben wir sehr, sehr viel zu verdanken. Wenn zur Berlinale gehen, Sie lächeln, so fühlen Sie sich gerade so ein bisschen in die Ecke gestellt irgendwie, oder?
Ja, nicht in die Ecke gestellt, aber wenn man das so sagt, dann klingt das, als wäre das alles nur auf meinem Mist gewachsen. Ja. Das ist natürlich schon auch immer Teamarbeit, das muss man auch sagen. Also ich habe das gerne gemacht und mache jetzt auch gerade noch die letzten Monate in der Kinemathek mit ganz großer Freude. Und ja, es stimmt, es ist auch viel Verantwortung dabei, man kommt da rein, sage ich mal.
Wie viele Berliner alle Kameras müssten also vergeben werden, wenn nicht an Sie, dann an das Team?
Ein Dutzend wäre okay.
Aber grundsätzlich, ich meine, Herr Rother, Sie haben nächstes Jahr, ich sage, einen runden Geburtstag, ja. Sagen wir mal so. Irgendwie wirkt dieser Preis jetzt gerade in diesem Jahr, auch weil nächstes Jahr so viele runde Geschichten kommen, wirkt es wie so ein Abschluss. Also Lebenswerk, Ehre und Abschluss, ist es das?
Also Abschluss ist es in gewisser Hinsicht ja schon, weil dies meine letzte Berlinale als Sektionsleiter Retrospektive und Berlinale Classics ist. Aber ich fand es wunderbar, dass Trisha Tuttle gesagt hat, also diesen Abschied versüßen wir dir sozusagen. Ich empfinde das als eine große Ehre und es ist, glaube ich, die beste Art und Weise, aus einer Funktion auszuschalten, indem man eine solche wirklich tolle Ehrung bekommt.
Ja, sie ist sehr charmant, ne? Trisha Tuttle, die neue
Absolut.
Leiterin.
Ja. Sehr charmant, sehr also sie kommuniziert sehr gut, finde ich, ins Team, aber auch nach außen, hat sehr viel Humor. Ist ganz toll.
Okay, schauen wir mal, was noch anderes Neues und viele Energien von ihr sozusagen kommen werden für die Berlinale. Ich weiß nicht, wir machen auf Radio 3 gerade so in Vorbereitung auf die Berlinale, machen wir so Rückblicke, so 75 Jahre Berlinale. Deswegen die Frage an Sie, wann waren Sie das erste Mal als Zuschauer ja vermutlich bei der Berlinale?
Ja, ich war natürlich erst als Zuschauer da, das war Anfang der 80er Jahre und da habe ich das gemacht, was ganz viele gemacht haben, also in allen Sektionen ein bisschen rumgewildert und dann Entdeckungen gemacht, weil ich eine Karte für einen Film bekommen habe, aber den ich sehen wollte, dafür habe ich keine Karte bekommen. Das sind wunderbare Entdeckungen. Also in den ersten Film von Hu Hsiao-hsien, diesem großartigen taiwanesischen Regisseur, habe ich im Forum gesehen und bin dann beglückt rausgegangen und habe gedacht, gut, dass die andere Karte nicht geklappt hat.
Das ist, glaube ich, typisch für die Berlinale, oder? Dieses Entdecken können, dieses irgendwo reingehen, wo man gar nicht so genau weiß, ist das vielleicht interessant, ist das nicht interessant? Und dann hat man auf einmal was? Die ganze Welt.
Absolut. Und es ist so, die Berlinale ist ja auch eine bestimmte Art und Weise getaktet. Das heißt, wenn man einen Film sieht, dann sind ganz viele andere weg. Und manchmal guckt man dann, was bleibt noch übrig? Also wo kann ich jetzt noch reingehen? Und das sind tolle Erlebnisse, die man da hat. Man ist überrascht und ich bin eigentlich ganz selten in Filme geraten, wo ich gedacht habe, nein, das hätte jetzt nicht sein müssen, weil die Auswahl ist eben schon sehr gut. Die Teams, die diese verschiedenen Sektionen kuratieren, die sind sehr unterschiedlich auch zusammengesetzt, haben eine unterschiedliche Perspektive, aber es sind immer gute Filme, die sie dann aussuchen.
Meine Überraschungen waren in den 90ern, Mitte der 90er, Hongkong-Kino, Wong Kar-wai,
ja.
Werde ich nie vergessen, Fallen Angels. Ich saß im Kino drin und dachte, das glaube ich nicht, das kann Kino sein, so geht das, so kann das sein. Was waren Ihre Entdeckungen, Ihre Überraschungen? Können Sie das noch sagen, nach all den Jahren?
Ja, nach all den Jahren. Also Hu Hsiao-hsien war wirklich eine große Entdeckung für mich, gar keine Frage. Ich habe den ersten Film von Miyazaki gesehen, der lief ja im Wettbewerb und hat dann ex aequo auch den Goldenen Bären bekommen und habe dann angefangen, die ganzen Miyazaki-Filme nachzuschauen. Das war einfach großartig, also ein Animationsfilm sondergleichen. Und dann aber auch macht man Entdeckungen in der Retrospektive. Für mich war zum Beispiel die Farbfilm-Retrospektive großartig. Das war ausgesucht sozusagen nach, wie spektakulär wird die Farbe eingesetzt. Und das verändert dann auch ein bisschen die Sehgewohnheiten. Und das war das Jahr, in dem das Rote Kornfeld von Zhang Yimou gewonnen hat.
Wann war das?
Ach, das muss so Ende der 80er ja. Jahre gewesen.
Hätte ich jetzt auch getippt, aber okay. Also Ende 80er, Anfang 90er, ja. So in dem Dreh. Okay, okay. Das war ja aber noch die Phase, in der Sie ja als Zuschauer zur Berlinale gegangen sind. Dann sind Sie ja auch in die Verantwortung gegangen. Ne? Nicht nur für die Retrospektive oder für die Berlinale Classics, da kommen wir ja auch noch drauf, sondern Sie waren ja auch sehr, sehr lange, ab 2001, 18 Jahre lang, mit in der Auswahlkommission für die Wettbewerbsfilme. Ja. Wie macht man denn das, wenn Sie das überhaupt erzählen dürfen?
Ja, wie macht man das? Es ist halt eine Jurorentätigkeit, wenn man so will. Man schaut sich Filme an, das ist ein kleiner Sichtungsraum gewesen, in dem wir gesessen haben, und diskutiert sie, und dann kommen viele unterschiedliche Perspektiven zusammen. Man lernt unheimlich viel darüber, wie Filmsehen funktioniert und welche Zugänge es zu den Filmen gibt. Manche Filme, die ich anfangs gar nicht so toll fand, sind in der Diskussion mir neu dargestellt worden.
Durch die Diskussion mit den
Durch
anderen
die Diskussion, weil ich etwas übersehen hatte oder weil ich etwas nicht so hoch geschätzt habe. Das war sehr spannend. Und natürlich ist es so, man ist da in der Regel der Erste oder die ganze Gruppe. Wir sind dann alle die Ersten, die diesen Film sehen. Und die Neugier ist jedes Mal sehr groß, das kann man sagen. Weil wir hoffen natürlich jedes Mal, oder haben damals gehofft, das ist jetzt der Goldene Bär-Gewinner. Und manchmal waren wir sogar mit unseren Vorhersagen, dass es der Goldene Bär-Gewinner wird, haben wir richtig gelegen. Selten, aber manchmal.
Gab es kein Hauen und Stechen? Also ich war in verschiedenen Jurys, darstellende Kunst, Theater und so weiter. Ne? Und da gab es dann mitunter schon, naja, Tränen, ja.
Naja, es geht dann bis zum Ende. Ne? Also einige werden ja schon sehr früh als das muss in den Wettbewerb qualifiziert, und dann gibt es immer so eine kleine Gruppe von Filmen, wo es Favoriten gibt für die einen und Favoriten für die andere Fraktion. Das wird dann am Ende ausdiskutiert, aber es ist immer letztlich die Entscheidung der Intendanz gewesen. Also in dem Fall bei mir, bei Dieter Kostlik, das war aber auch bei den anderen, also war auch bei Carlo Chatrian und wird bei Trisha auch so sein. Ja.
Nun haben wir jetzt gerade einen Switch gemacht von der Zuschauerperspektive auf die Macherperspektive. Die hat bei Ihnen ja schon etwas früher angefangen, in den 90er Jahren schon, mit dem Deutschen Historischen Museum, Zeughauskino und so. Wie ist das für Sie gewesen, vom natürlich studierten Filmwissenschaftler, aber dennoch vom Kinozuschauer hin zum Festivalmacher zu werden, also zum Kurator der Filmreihen entwickelt und so? Was ist denn das? Ist das dann ein anderes Sehen für Sie, ein anderes Empfinden von Kino oder nicht?
Also es ist vielleicht insofern ein anderes Empfinden, weil dieses Herumwandern zwischen den verschiedenen Sektionen wegfällt, und man ist während der Berlinale sowieso ganz anders eingetaktet. Also die Berlinale selber ist jetzt nicht mehr der Ort, wo ich Filme schaue, sondern wo ich andere Sachen zu tun habe. Das hat sich sehr radikal geändert, würde ich sagen. Das Filme sehen, nein, hat sich eigentlich nicht geändert. Es ist natürlich so, wenn man in diesem Sichtungsraum sitzt und einen Film sieht wie Monsters Ball, der damals ja auch den Darstellerpreis für Halle Berry bekommen hat, dann ist da eine Spannung in dem Raum, die ist wirklich jeder Kinospannung vergleichbar. Das ist ja ohnehin das Tolle im Kino. Man sitzt mit Leuten zusammen, die alle natürlich unterschiedlich sind. Aber wenn der Film stark ist, dann packt er alle. Und das ist eine Situation, in der man an der Reaktion des Nebenmannes oder der Nebenfrau partizipiert und selber davon auch affiziert wird. Und man selber strahlt das natürlich auch aus. Also das ist etwas ganz Besonderes, finde ich. Und das ist nicht verloren gegangen.
Okay. Können Sie den Filmwissenschaftler ausschalten und den Kurator ausschalten, wenn Sie ins Kino gehen?
Ja, klar.
Ist für Kritiker ganz schwer.
Ja, aber ich muss ja jetzt nicht mehr über Filme schreiben so oft. Ja. Es ist natürlich so, dass wir in unseren Publikationen zur Retrospektive schon auch selber geschrieben haben, aber ich muss nicht mehr tagesaktuell berichten, und ich gönne mir dann auch Filme, wo ich denke, das ist jetzt für den Samstagnachmittag wahrscheinlich genau richtig, und dann genieße ich das auch.
Okay. Schauen wir mal auf die Retrospektive in diesem Jahr, 2025, Ihre letzte. Da haben Sie, ich muss auf den Zettel gucken, das Thema heißt nämlich Wild, schräg, blutig. Deutsche Genrefilme der 70er. Was ist das denn? Also wie sind Sie denn auf das gekommen?
Also die Entstehung solcher Retrospektiven ist eigentlich immer gleich. Wir kommen als Team, also Annika Haupts und ich kommen in dem Fall zu Trisha, und wir haben 2, 3 Vorschläge. Und dann diskutiert man das ein bisschen. Dann muss man auch gucken, was passt sozusagen. Manchmal sind ja auch Budgetgründe ausschlaggebend. Wie viele Slots hat man? Wie viele Filme kann man überhaupt auswählen? Und dann haben wir gesagt, okay, dieses andere Thema, da bräuchten wir einfach wahrscheinlich mehr Filme. Und es wäre auch teurer, weil wir ganz viele Untertitel noch herstellen lassen müssten. Und eigentlich sind die 70er Jahre eine Entdeckung wert. Und haben
das
gesagt,
auf jeden Fall. Aber warum wild, schräg, blutig? Vor allem das Blutige.
Nee, wir wollten schon auch das Ungewöhnliche am Genre Kino zeigen. Und die blutigen Filme sind Horrorfilme, Vampirfilme. Also, aber auch ein Film, Zärtlichkeit der Wölfe. Das ist ja eine Geschichte, die auf den Massenmörder Hamann zurückgeht. Und Kurt Raab spielt ihn. Das ist ganz, ganz großartig. Also es gibt schon blutige Szenen in diesen Filmen, aber schräg war uns auch ganz wichtig. Also so ein bisschen alles gegen den Strich zu bürsten. Männer sind zum Lieben da, ist eine ganz wunderbare Science-Fiction-Komödie. Da kommen Besucherinnen von einer fremden Welt und schrumpfen die Männer, um sie dann heimzunehmen. Das
auch die DDR. In der Handtasche sozusagen.
In der Handtasche,
oder willst du Handtaschen haben.
Okay. Und auch die DEFA-Filme sind großartig. Wer hätte gedacht, dass Armin Müller-Stahl mal in einem DEFA-Film aufgetreten ist, wo er ein völlig unbegabter Werbemann ist, der aber Karriere macht, weil er aus Versehen doch immer das, was für die Partei gut ist, richtig macht.
Den kenne ich nicht, den habe ich nicht gesehen, okay.
Der ist auch ganz selten zu sehen, Nelken in Aspik. Allein dieser Titel zeigt ja schon, dass sich die Autoren da was gedacht haben. Und man sieht dann, wie unterschwellig die Kritik an den Verhältnissen, den realen Verhältnissen in der DDR, in diese satirischen Filme hineinkommt. Sehr, okay. Sehr schön.
Das also so ein Appetitmacher für die Retrospektive 2025, die ja zum Teil an ihrem neuen Ort stattfinden wird, nämlich im E-Werk, ne? Wohin die Deutsche Kinemathek ja umziehen musste, konnte, wollte, durfte.
Also musste, kann man vielleicht sagen, weil der Mietvertrag ist ja ausgelaufen. Ja. Wie das Arsenal und wie die Deutsche Film- und Fernsehakademie hatten wir einen 25 Jahre Mietvertrag. Und der neue Eigentümer hat natürlich Renditeerwartungen. Die können Kulturinstitutionen über die Miete nicht abdecken. Das ist völlig ausgeschlossen. Wir haben schon 2015 mit unserem Stiftungsrat darüber gesprochen, dass wir uns auf Szenarien vorbereiten müssen. Und der Rat war dann, nachdem klar war, es gibt kein Gebäude, in das wir einfach so einziehen können in Berlin, kümmert euch um einen Ort für einen Neubau. Aber es war eben auch klar, wir reden hier von längeren Fristen, ihr braucht ein Übergangsquartier.
Und das ist jetzt das E-Werk
geworden. Das haben wir jetzt im E-Werk gefunden. Wir können die Dauerausstellung nicht mehr zeigen, das ist bedauerlich. Aber andererseits ist es ein cooler Ort und wir nutzen jetzt die Berlinale, um ihn zum ersten Mal bekannt zu machen. Danach wird die ganze Halle hergerichtet für die vielen anderen Angebote, die wir da haben. Die Mediathek, Fernsehen, Bildung und Vermittlung.
Das führt mich zum Schluss, Herr Rother, zum Ende unseres Gesprächs auf den Punkt Filmhaus. Filmhaus Berlin, das ist ja auch so ein Traum, ist es nicht? Ich glaube, es ist auch schon eine Art Lebenstraum von Ihnen, oder? So ein Filmhaus Berlin zu haben. Jetzt ist die Idee jedenfalls in der Nähe vom Gropiusbau, auf dem Parkplatz, daneben. Wo stehen wir da?
Wo stehen wir da? Also die Berlinale Vision Kino und wir haben alles abgeliefert, was wir abliefern sollten. Und das ist auch weitgehend akzeptiert. Also es gibt jetzt keine Verdächtigungen, dass wir da plötzlich zu viel Platz brauchen. Nee, das ist okay. Aber jetzt ist es ein formales Verfahren. Es muss jetzt nochmal eine sogenannte Studie hergestellt werden. Ist das der richtige Ort? Das ist schon mal hergestellt worden, aber damals ging es um 5 Mieter. Insofern sind wir sehr positiv, dass es auch diesmal wieder bestätigt wird, dass das der beste Standort ist. Und dann sehen wir hoffentlich, dass die neue Regierung die dann notwendigen Schritte unternimmt.
Bundesmittel.
Das sind Bundesmittel, aber es sind keine Mittel, die das Parlament eigens bereitstellen muss, weil es eine Investition der Bundesagentur für Immobilienangelegenheiten ist. Dann zahlen wir auch Miete, aber wir zahlen sie an den Bund und nicht an einen Privaten.
Und wagen Sie einen Ausblick, das wird was im nächsten Jahr, im übernächsten Jahr, in 10 Jahren?
Also eigentlich sollte die Entscheidung im nächsten Jahr fallen, weil dann haben wir nur noch 9 Jahre Zeit, um das neue Filmhaus zu bauen.
Okay. Und Sie werden dann Ehrengast bei der Eröffnung sein?
Na, das hoffe ich.
Ich danke Ihnen für das Gespräch und den Besuch im Studio, Rainer Rother.
Danke Ihnen.
Am 20. Februar, dann ist es soweit, dann bekommt Rainer Rother den Preis, mit dem wir in unserem Gespräch gestartet sind, um dann ganz woanders zu landen, nämlich die Berlinale Kamera. Den bekommt er als Würdigung für sein Lebenswerk, die Berlinale Kamera, am 20. Februar, wenn Sie dabei sein möchten, 14:30 Uhr in der Akademie der Künste, das alte Gebäude Tiergarten Hanseatenweg.